Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute mit einer Sonderfolge. Denn vor gut einer Woche fand bereits unser zweites Lunch-Webinar von unserer Plattform Top 50 Startups statt. Das Thema des Webinars: Wie kann ich das eigene Startup skalieren und schnell wachsen lassen? Zu Gast waren Helen Vesper von Agicap, eine Softwarelösung zum Thema Cashflow-Management, der Investor Niklas Hebborn von Freigeist Capital, dem Venture-Capital-Unternehmen von Frank Thelen, und die erfolgreichen Unternehmer Fabian Silberer von Cevdesk und Hans Elstner von der Room AG. Beide Unternehmen haben schon große Finanzierungsrunden abschließen können, haben weit über 100 Mitarbeiter. Bei Cevdesk sind es, glaube ich, schon 300. Also insofern Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie erfolgreich skalieren können. Das Beste aus dem Webinar gibt es jetzt im Podcast. Und ja, wir steigen direkt ein. Meine erste Frage ging an Niklas Hebborn.
Das Wort Skalierung ist jetzt schon häufiger gefallen, ist ja auch Thema heute. Um jetzt einfach nochmal so einen Rahmen zu setzen, Niklas, vielleicht kurz zusammengefasst, in welcher Phase befinden sich Startups typischerweise, wenn wir von Skalierung sprechen? Was zeichnet diese Skalierungsphase aus und warum ist Skalierung aus Investorensicht so wichtig? Uns da nochmal alle ins selbe Boot setzen würdest, das wäre super.
Ja, ich versuche es mal, gibt bestimmt einige Definitionen dazu. Ich glaube, bevor man über Skalierung spricht, ist es ganz wichtig, okay, welchen Bereich skaliere ich denn und was skaliere ich? Das heißt, was unser Job gerade als Early-Stage-Investor ist, halt erstmal herauszufinden, wo habe ich den größten Product-Market-Fit? Also es gibt ja meistens irgendwie Produkte, die in verschiedenen Bereichen Anwendung finden. Vielleicht gibt es auch nur ein One-Purpose-Product. Aber herauszufinden, wo ist mein Kunde, an wen verkaufe ich was, ist erstmal die erste Herausforderung. Und dann heißt es eben, wenn man das gefunden hat, kann man sich überlegen, wie skaliere ich diesen Bereich, was wiederum Implikationen hat für ein Produkt. Also was muss ich eigentlich bauen, um dort irgendwie mehr Kunden drauf zu kriegen? Aber wie verkaufe ich dort, wie skaliere ich mein Sales-Team, wie kriege ich mehr Leads rein? Also es ist im Prinzip immer ja eine Journey an Entscheidungen, die dann gemacht werden muss, damit man am Ende skaliert. Aber ich glaube, das, was ganz am Anfang steht, ist zu finden, wo will ich denn skalieren? Weil nur mehr Leute oder nur mehr Kapital bringt am Ende keinem was, sondern sich die Fragestellung, was muss ich groß aufbauen in Zukunft und was brauche ich dann dafür?
Warum ist das so wichtig für Investoren?
Es gibt, glaube ich, verschiedene Blickweisen da drauf. Ich glaube, als Venture Capital Investor suchen wir natürlich Geschäftsmodelle oder Ideen, die potenziell ein wesentlich höheres Return-Profil haben. Deswegen brauchen wir eine gewisse Skalierung. Also es gibt aber auch genauso andere Unternehmen, in die wir teilweise auch investiert sind, die immer gar nicht unbedingt so schnell skalieren müssen. Also es gibt auch Unternehmen, die können einfach solide weiterwachsen über mehrere Jahre. Es liegt einfach an dem Investitionsprofil, dass Venture Capital Investoren über einen gewissen Zeitraum gewisse Return-Erwartungen haben. Deswegen ist im Zuge dessen eine zügigere Skalierung auch relevant. Wir haben aber auch komplette gegenteilige Beispiele, wo eine Skalierung überhaupt nicht funktioniert. Wenn wir jetzt mal so ein Lilium als Extrembeispiel nehmen, wo wir mit Investment 2016 einen sehr großen Teil in Produktentwicklung investiert haben, wo es um die Skalierung des Produkts geht, aber jetzt nicht um eine Revenue-Skalierung. Das heißt, wiederum darum, um auf deine Frage zurückzukommen, warum ist das Investoren wichtig? Also es gibt unterschiedliche Formen der Skalierung, und die man da auch erreichen möchte, um dann am Ende erfolgreich zu sein. Aber es kommt einfach auf den Investor-Typ an, noch die Firma, was wo Sinn macht.
Und was sind aus deiner Sicht die 3 bis 5 wichtigsten Erfolgsfaktoren, um schnelles Wachstum auch hinzubekommen? Also worauf muss ich unbedingt schauen? Was muss ich unbedingt im Blick behalten, um schnelles Umsatzwachstum zu erzielen?
Also ich glaube, Product-Market-Fit sozusagen, diese beiden Seiten, also Produkt und Markt, also habe ich ein Produkt, was in gewissen Marktsegmenten einen sehr großen Mehrwert bietet. Also das muss man erstmal herausfinden, das muss man gegebenenfalls auch bauen und gemeinsam mit dem Kunden auch entwickeln, je nachdem, wie früh man ist. Wenn man das gefunden hat, dann ist in der zweiten Phase, wenn man da ein bisschen weiter ist, ist eben die Skalierung extrem execution-lastig. Also du musst einfach das Team bauen, um das auch umzusetzen. Also Prozesse, Strukturen, Teamlead, Head, VP-Levels, die das ganze Potenzial eben auch ausnutzen können, was du dort identifiziert hast. Also es wird hinten raus execution-lastiger und team-lastiger, das aufzubauen. Und die Challenges werden anders. Wie kann ich eben eine Organisation aufbauen? die 50 Mitarbeiter, 100, 200, 300, 400 Mitarbeiter ist, aligned ist und die gleichen Ziele verfolgt. Das ist dann eher hinten raus eine Challenge. Ja, das sind sicherlich so die entlang der Journey einer Company die wichtigsten Themen, um da eben schnell zu skalieren.
Fabian, ihr habt ja einen guten Product-Market-Fit. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Das wird so sein. So. Und ihr seid ja auch sehr, sehr schnell gewachsen. Was waren bei euch, Niklas hat das ja gerade so beschrieben, die größten Herausforderungen auf diesem Weg von irgendwie 10, 20, 30 Mitarbeiter zu jetzt, ich glaube, knapp unter 200 oder auch schon knapp über 200. Wo würdest du sagen, waren da die größten Herausforderungen aus diesem ganzen Bild, Team, Prozesse, Strukturen, Organisation, Execution? Finanzierung habt ihr ja erfolgreich eingesammelt, also Geld war dann erstmal vielleicht nicht das Thema. Aber was würdest du besonders hervorheben?
Ich glaube, da sind ganz viele gute Punkte genannt worden. Also ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt und die größte Herausforderung ist schon People. Also auf unterschiedlichen Ebenen. Also auch das Stichwort Kultur ist noch gar nicht gefallen worden. Es ist schon wichtig, dass sie die richtigen Leute in die richtigen Plätze sitzen natürlich, aber sie auch einen richtigen Purpose haben. Also nicht nur die richtige Strategie, sag ich mal, eine Excel verfolgen, sondern auch, weil vieles wird nicht so funktionieren, wie jemand es ursprünglich sich vorgenommen hat. Jede tolle PowerPoint, jede tolle Strategie, jede tolle Excel ist meistens nach ein paar Wochen schon wieder alt. Und danach das richtige Team zusammenzubekommen, zu hiren, dann aber auch, sag ich mal, kulturell in das Unternehmen einzufügen und dann auch wirklich, nur dann funktioniert zum Schluss die Execution, die dann letztendlich auch auf die KPIs niederschlägt. Aber für uns wahrscheinlich, also wir hatten alle Herausforderungen von Product Market Fit, von Finanzierung, das kam uns alles nicht zugeflogen, sondern kam alles über die Zeit und war unterschiedlichen Phasen herausfordernd. Aber was schon omnipräsent war, war einfach People. Also die Leute auch in der Masse zu finden, aber auch die richtigen Leute in der richtigen Position zu finden und da auch konsequent zu handeln, wenn man feststellt, okay, hey, man ist da nicht auf dem richtigen Weg, egal ob strategisch oder auch tatsächlich auch organisatorisch. Das ist, glaube ich, immer eine Herausforderung, egal in welcher Phase, mit 10 Leuten oder auch mit jetzt knapp 300 Leuten. Das ist schon immer wieder eine Herausforderung, auf unterschiedlicher Weise.
Wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, das ist vielleicht auch so eine falsche Wahrnehmung, wo die letzten Jahre entstanden, weil einfach so viel Geld in Unternehmen investiert war. Also Geld ist das eine, aber viele Unternehmen haben das Geld auch auf dem Konto. Aber was machst du damit? Die richtigen Leute in ein Team zu incentivieren und gerade den Kulturpunkt von dir finde ich sehr gut, das ist total einfacher noch bei irgendwie 10 Leuten da, die Leute zusammenzuhalten. Aber wenn du 100 Leute, 200 Leute bist, dass alle in die gleiche Richtung rennen, ich glaube, das ist echt eine toughe Challenge, also kann ich nur unterschreiben. Das hinzukriegen ist ein Königsweg.
Das Thema, alle laufen in die gleiche Richtung. Fabian, wir hatten ja einen Podcast auch schon vor einiger Zeit und da hattest du das angesprochen, ne, dass bei euch so ein Punkt kam, wo das Team enorm gewachsen ist und plötzlich eben nicht mehr so diese Richtung klar war. Oder zumindest nicht für alle klar war, was die Richtung ist. Also jeder hatte irgendwie eine Richtung, aber das war im Prinzip keine Richtung, die aligned war oder ne? Also alle die gleiche Richtung. Kannst du da vielleicht kurz nochmal drauf eingehen und das auch im Rahmen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt beschreiben, was so die Ausgangslage war und wie ihr es dann hinbekommen habt, dass ihr wieder da hingekommen seid und was das dann auch mit euch gemacht hat?
Ja, das war so eine Phase, das ist schon ein paar Jahre jetzt, ein paar Jährchen her, sagen wir es mal so. Wir waren da so irgendwas zwischen 40 und 80 Leuten. Und am Anfang war das halt eine Two-Man-Show, zwei Founder, die da vorweg rennen und alle rennen irgendwie hinterher. Jeder kennt sich, jeder spürt den Drive, jeder weiß ungefähr, was getan werden muss. Das wird halt irgendwann nicht mehr ganz so klar, wenn du halt irgendwann Ebenen, also Berichtsebene dazwischen hast, eine Organisation aufbaust, die über Prozesse funktioniert, über Strategie funktioniert und dann vielleicht auch teilweise keine richtige Strategie da ist, keine richtige und die Identität so ein Stück weit verloren geht. Also die geht jetzt nicht verloren, aber sie wird halt nicht mehr so deutlich, so nicht mehr so direkt spürbar. Und das haben wir gespürt und beziehungsweise ziemlich klar. Ich glaube, unsere Mitarbeiter sind damals und Mitarbeiterinnen sind damals auf uns zugekommen und meinten, hey, für was stehen wir eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich unsere Vision? Und ja, klar, wir wollen ein großes Unternehmen bauen, aber das ist ja keine Vision. sondern haben es dann hingesetzt und wirklich 2 Monate fast oder 3 Monate so mit dem Team gemeinsam so einen Co-Creation-Prozess, haben wir die Vision rausgearbeitet, haben die Strategie nochmal geschärft und wirklich diesen Culture, People und Strategy-Fit nochmal zusammengebracht und dann zum Schluss auch wirklich gefeiert, sodass es wirklich jedem bewusst war, hey, wo wollen wir hin, was ist die Ambition, was macht uns aus? Und dann natürlich auch klar zu sagen, hey, was wollen wir denn auch ganz bewusst nicht? Strategie ist ja häufig nicht nur, was man alles möchte, sondern vor allem das, was man nicht möchte. Aber es geht ja nachher um die effektive Allokation von Ressourcen letztendlich.
Trotz schon fortgeschrittener Größe auch darauf, glaube ich, immer wieder achten, ne? Und schauen, passt das alles noch oder eben dann Maßnahmen, so wie ihr das gemacht habt, ergreifen, um da wieder alle auf Kurs zu bringen. Hans, wir haben im Vorgespräch weil bei euch ist Skalierung vor allen Dingen Internationalisierung, also ihr geht mit eurem Produkt in verschiedene neue Märkte rein und seid da vor allen Dingen auch in die USA gegangen. Was waren eure Herausforderungen dabei? Was waren so Dinge, von denen ihr völlig überrascht wart? Und wie geht ihr das insgesamt an? Und welche Tipps hättest du im Prinzip für dieses Thema Internationalisierung und Markterschließung, vor allen Dingen von Märkten fernab vom Ursprungsmarkt?
Ja, ich glaube, das Spannendste ist, also Internationalisierung ist natürlich eine Lösung für die Skalierung. Das heißt, größere Märkte erschließen, gegebenenfalls mit den gleichen Produkten ähnliche Zielgruppen in anderen Ländern zu erschließen. Das Spannende ist, man stellt sich das erstmal so vor, dann übersetzt man das halt einfach auf Englisch und dann sind wir fertig. So, das funktioniert aber dann doch nicht so. Also erstens ist die Englischfähigkeiten, die man selbst so hat oder mit sich herumträgt, nicht unbedingt ausreichend, um für jeden Zielmarkt das passende Englisch an den Tag zu legen, formulieren wir es mal so, dann ist die Art und Weise, wie durchaus im Ausland, und da meine ich auch die USA, die uns ja manchmal so nah erscheinen, aber es dann doch nicht sind, auch die Art und Weise, wie eine Website strukturiert ist, wie das Storytelling auf einer Website ist, wie du ein Produkt vorstellst, schon wieder ein ganz anderes. Das heißt, du musst auch diesen kulturellen Unterschieden Rechnung tragen. Und dann kamen wir relativ schnell an den Punkt, wo wir gesagt haben, Moment, wenn wir uns hier weiter auf Deutsch unterhalten und jedes Dokument, was wir automatisch auf Deutsch erstellen und die komplette Ordnerstruktur, die wir haben, das alles auf Deutsch ist, dann haben wir ein Problem in dem Moment, wo wir beispielsweise eine Entität in den USA aufmachen, also eine Tochterfirma, und die Leute jetzt mit uns arbeiten und die fragen uns, hey Hans, was meint ihr Angebot? Also was heißen die Ordner? Was bedeutet das? Keiner konnte damit klarkommen. Und dann haben wir Präsentationen gezeigt vor US-amerikanischen Kunden, koreanischen Kunden, japanischen Kunden, in denen noch Reste von deutschen Screenshots drin waren, weil wir haben halt Screenshots gemacht, keiner im Team hat darüber nachgedacht, was ist da jetzt zu sehen und wie verstörend ist das möglicherweise für die armen Menschen, weil wir sind so gewöhnt, unsere Sprache zu sehen, dass uns gar nicht dabei auffällt, dass da unsere Sprache drin steht und dass es eigentlich Englisch sein müsste, ne? Und das war relativ spannend, erstmal das ganze Team dafür zu sensibilisieren, es ist wichtig, bitte stellt euren Browser ein, achtet darauf, wir müssen Englisch kommunizieren, warum ist das wichtig, und dann diese Transition zu machen zu, lasst uns jetzt mal immer, wenn jemand nur ansatzweise dabei ist, auf Englisch switchen, lasst uns bitte immer Englisch als erste Sprache programmieren, auch die Developer, ich meine, die Programmiersprache, die verwenden, die ist immer Englisch, ne? If, then, else, alles Englisch, aber den Programmierer dazu zu bringen, dann auch seine Dokumentation und all diese Dinge ausführlichst in Englisch zu machen, die Marketingabteilung dahin zu bringen, das war eine spannende Aufgabe, die echt Zeit erfordert hat, dann das ganze Unternehmen einmal auf links zu drehen und zu sagen, nee, Deutsch ist nicht unsere erste Sprache, es ist Englisch. Und dann kam man natürlich relativ schnell an den Punkt, wo dann auch die kulturellen Unterschiede deutlich wurden. Ich sag mal, in den USA beispielsweise ist es tatsächlich wichtig, dass dort ein US-amerikanischer Ansprechpartner ist. Also ich sag mal jetzt mal, neben dem Englisch, das ich so an den Tag lege oder vielleicht auch noch diverse andere, ist es einfach so ein kulturelles Bounding. Ach, die haben hier jemand von uns vor Ort, das brauchst, und dann auch die Geschäftsgeflogenheiten in den jeweiligen Ländern zu verstehen und zu lernen. Okay, in den USA trifft man sich eben 5-mal bis da im Enterprise-Segment oder 7-mal, bis da ein Geschäft zustande kommt, und da wird viel gemietet und gesprochen, während das in Deutschland wesentlich techniklastiger und analytischer geht. Also es sind viele, viele Punkte, die man da tatsächlich lernen muss, und das fast auch für jedes einzelne Land neu.
Wie lange habt ihr in den USA gebraucht, bis euer Standort ready war?
Ja, fast ein Jahr. Also das war tatsächlich so, erstmal die richtigen Leute finden, und du musst ja dort drüben ein Commitment, Kultur haben wir ja schon gehört, wichtiges Thema. Das heißt, du suchst nach Leuten, die klar aus einem anderen Land und vielleicht ein bisschen aus einem anderen Kulturkreis sind, die aber von der Unternehmenskultur ein totaler Fit sind, ähnlich denken, ähnlich agieren und auch ein enormes Commitment für das Produkt an den Tag legen. Wir haben ja ein bisschen das Glück, dass wir in diesem 3D-Bereich unterwegs sind. Und da findest du durchaus Leute, die das lieben und total steil gehen und Lust darauf haben. Aber dass das alles passt und auch die Werte und die Vorstellungen ähnlich sind, das war gar nicht so einfach zu finden. Dann setzt du dich natürlich in den USA erstmal hin und stellst fest, Deutschland ist ein Niedriglohnland verglichen mit den USA. War mir nicht klar. Ist aber so. Das heißt, auch diese Sachen dir anzunehmen, zu verstehen, die richtigen Leute finden, die du auch trotzdem noch bezahlen kannst. Und dann eine Struktur aufzubauen, wo das Team in den USA nicht eine Parallelwelt aufbaut, weil das hatten wir so zwischendurch mit einer Personalie, die immer wieder mehr oder minder versucht, so eine Parallelwelt aufzubauen, sondern zu sagen, nein, wir sind eine Unit, ein großes Team. Es ist nicht Team US und Team Deutschland, sondern es ist Team International. Alle tauschen sich aus. Du greifst untereinander auf die Teams zu, also New Work und Austausch untereinander. Das war relativ spannend, da einen Flow hinzubekommen. Und das hat gedauert und auch diese Workflows für, du hast natürlich nicht am Anfang die ganze Kompetenz, um den guten Sales-Prozess in den USA abzudecken. Du brauchst dann immer wieder Schnittmengen zu unserem Team im Headquarter. Ja, das hat Zeit gekostet, aber das war es auch wert und du musstest da teilweise auch Tempo rausnehmen, obwohl wir Startups oder Scale-Ups ja dazu neigen zu rennen, dann auch langsamer zu werden, zu sagen, okay, muss man prüfen, müssen wir diskutieren, müssen wir uns nochmal anschauen.
Eigentlich bei jedem Jahr bisher so durchkam, ist das Team, sind die People. Gehen wir aber nochmal von People weg zu Cash, Helen. Dieses Thema Hypergrowth kostet unglaublich viel Geld. Ne? Ich skaliere das Marketing hoch, kaufe Leads ein, gehe da in die Vorleistung. Also Skalierung verbrennt Geld. Ne? Also Cash Burn ist ja immer ein Thema bei den Unternehmen. Liquidität ist zwar nicht alles, aber ohne Liquidität ist alles nichts. Was sind eure Beobachtungen, die ihr so bei den Unternehmen, die ja eure Software nutzen, um damit Liquidität zu steuern, auch in Phasen des schnellen Wachstums zu steuern? Also was sind da so die Schmerzpunkte? Worauf muss man ganz gezielt achten, wenn man da planen möchte, dass auch in 6 Monaten noch ausreichend Geld da ist, um diesen Wachstumskurs zu finanzieren? Und natürlich, ich kann immer wieder neues Geld einsammeln. Das macht es aber ist auch schwierig und momentan wird es ja auch immer schwieriger in dem Umfeld. Kann vielleicht Niklas nachher noch kurz eine Einschätzung geben, wie da so ein bisschen der Ausblick auch ist. Aber ich will das Geld ja auch nicht möglichst schnell verbrennen, sondern irgendwie effizient einsetzen. Kannst du uns da einen Einblick geben, was sind da so die Schmerzpunkte momentan, was sind ganz besonders wichtige Stellschrauben, wenn man sich um das Thema Liquidität kümmert?
Ja, also ich glaube, das ist genau der Punkt, den du gerade gesagt hast. Ne? Also ich glaube, es gibt ganz viele große Herausforderungen, die ihr alle beschrieben habt eben. Aber trotzdem, ich kann all das nicht umsetzen, wenn das Cash, wenn die Liquidität nicht passt. Das ist immer das, was wir von unseren Kunden immer häufiger hören. Und da gerade, ne, auch selbst wenn man gerade eingesammelt hat, wenn man gerade die letzte Runde geclosed hat, nichtsdestotrotz, das Geld, was ich dann zur Verfügung habe, selbst wenn ich gut aufgestellt bin, genug Cash auf dem Konto habe, muss ich ja die richtigen Entscheidungen treffen. Was mache ich jetzt damit da? Ja? Also ich treffe eine Entscheidung, ne, wie Hans, wie ihr wahrscheinlich. Ich überlege, wohin möchte ich expandieren? Gehe ich in die UK oder gehe ich gleich in die Staaten? Ja? Das ist eine Entscheidung, die ich auch cashbasiert treffe. Nicht nur, aber eben auch. Kann ich mir das aktuell leisten? Und wenn ich dann einen großen Step mache, zum Beispiel in die USA, was bedeutet das für mein Cash? Wie verändert das meine Burn Rate? Wie verändert das meine Runway? Habe ich dann noch die Möglichkeit, zum guten Zeitpunkt, zu guten Konditionen wieder eine Folgefinanzierung aufzulegen, ne, einzusammeln? Das sind, glaube ich, große Herausforderungen, egal wie ich skaliere, ob ich skaliere nach Produkt. Nick, das ist es du eben, glaube ich, gesagt. Ne? Was für Produktfeatures führe ich ein? Wie baue ich das Produkt auf? Oder skaliere ich mit neuen Mitarbeitern? Ne? Fabian, du hattest es, glaube ich, erwähnt. Expandiere ich geografisch? Egal, was für eine strategische Entscheidung ich treffe, ist es immer eine Entscheidung, die Cash-Implikationen hat. Das heißt, ich sollte mir eigentlich immer bewusst sein, wie viel Cash habe ich jetzt gerade noch? Wie viel Cash habe ich morgen, in 2 Monaten, in 6 Monaten? Wann muss ich wieder einsammeln? Oder vielleicht muss ich gar nicht wieder einsammeln? Möchte ich das gar nicht? Dann muss ich ganz anders planen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, wenn man über Cash spricht und wenn man über Skalierung spricht. Weil gerade Skalierung, Florian, du hast gesagt, bedeutet immer Investitionen, bedeutet immer Kosten, bedeutet immer Liquiditätsimplikationen. Und deswegen sehen wir einfach immer wieder, Liquidität ist das, was unter allem drunter liegt, unter jeder Investmententscheidung.
Ein bisschen der Treibstoff des Ganzen. Niklas, wie professionell sind dann eure Startups im Portfolio so aufgestellt, wenn es darum geht, hey, Ich habe die Zahlen im Blick, ich weiß, was mich ein neuer Kunde kostet, ich weiß, wie lange mein Geld reicht. Kannst du uns da einen Einblick geben oder gibt es da große Defizite? Was tut ihr auch, um da den Startups vielleicht zu helfen, dass die quasi gut mit ihrem Geld umgehen?
Ich bin so ein bisschen zweigeteilter Meinung. Ich glaube, ganz am Anfang, also grundlegend, ja, du musst wissen, wie lange hast du Cash und wofür gibst du dein Geld aus. Aber man muss auch sagen, in so einer Anfangsphase von einem Unternehmen sind wir jetzt nicht die, die unbedingt jeden Monat das Top-Reporting haben müssen die auf jede Kostenposition herunter genau alles geplant haben. Man muss einfach einen guten Blick auf die Kosten haben, man muss wissen, wie lang der Runway ist, aber wir würden in so einer frühen Phase, wenn es jetzt irgendwie 10 Mitarbeiter sind, da nicht zu viel Attention drauf geben, weil es ändert sich einfach sehr, sehr viel. Du sollst eher lernen am Kunden, am Produkt. Aber sobald du wächst und vielleicht auch das weitere externes Kapital mit aufgenommen hast, mit auch größeren Investoren, wird das einfach immer relevanter. Die Anforderungen werden auch höher und wenn dort dann mehrere Millionen auch investiert sind, dann wird das auch einfach auch gefordert, dass du das jeden Monat ablieferst, was einfach auch sehr reinwaschend ist für das Team zu wissen, okay, wie viel haben wir denn wirklich eingenommen, was haben wir wirklich ausgegeben und da nicht in so eine Spirale reinkommst, wo du irgendwann feststellst, oh ja, da hätten wir vielleicht doch nochmal 100.000 Euro sparen können, war das eigentlich notwendig? Ich glaube, ich keine eine relativ Standardantwort. Umso größer du wirst, umso wichtiger wird's. Am Anfang würde ich es aber einfach nicht overengineeren und nicht zu viel Zeit drauf verwenden, weil du kannst das tollste Reporting haben und die tollsten Prozesse. Am Anfang musst du dich darum kümmern, dass dein Produkt irgendwie verkauft wird und du das weiterentwickelst. Und das zählt mehr als das beste Reporting, was du irgendwie an deine Investoren einmal im Monat schickst.
Fabian, wann habt ihr denn so gesehen, jetzt passt unser Produkt, also jetzt haben wir diesen Product Market Fit, jetzt wissen wir, was uns so ein Kunde kostet, was uns so ein Kunde bringt und wie habt ihr dann das Marketing hochgefahren?
Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, weil damals kannte ich den Begriff Product Market Fit noch gar nicht. Wir haben damals Zefdesk einfach online gestellt und gehofft, dass wir dann irgendwie mit Online-Marketing Kunden erreichen können und damals war es tatsächlich Facebook-Marketing, was gut funktioniert hat. Ja, damals hat die Gruppe Inhaber von kleinen Unternehmen ausprobiert, haben Geld reingegeben, gebucht. Ich weiß noch genau, das war ein Samstag und plötzlich haben sich Geld reingeschoben, gut bei Facebook platziert und plötzlich kamen Sign-ups daraus und die Leute haben sich angemeldet, haben die Software getestet und tatsächlich auch nach einer Woche gebucht. Was machst du dann? Das ist schön an unserem Geschäft, das ist sehr kleinteilig, ne? Wir adressieren, also wir machen Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen, das heißt, wir versuchen die 6 Millionen kleine Unternehmen, Freelancer, nebenberuflich Selbstständige etc. in Deutschland, Österreich zu targeten. Und als wir dann festgestellt haben, nach ein paar Wochen tatsächlich, hey, wir haben X Euro ausgegeben und haben X Kunden oder Y Kunden generiert, dann machst du einen Strich drunter und siehst, okay, hey, diese sogenannten Customer Acquisition Kosten oder Kundenakquisitionskosten, die machen Sinn. Die lohnen sich. Damals haben die sich im zweiten Monat schon gelohnt. Das heißt, der Monat auf Kunde hat damals 20 Euro gekostet in der Akquisition. Der hat ungefähr 15 Euro im Monat dagelassen. Der zweite Monat war profitabel und du denkst, okay, krass, das ist eine Gelddruckmaschine. Ne? Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Indikator, dass du irgendwie einen Product-Market-Fit hast. Und wenn du das hast, dann musst du eigentlich Gas geben. Also vor allem mit so einer kurzen Dauer, dass sich das Geld lohnt. Dann musst du Gas geben, musst du aufs Gaspedal treten. Wir haben das wahrscheinlich auch ein bisschen zu langsam gemacht und zu spät gemacht damals. Wir haben es gedauert, bis wir das erste Venture Capital eingesammelt haben. Aber das ist, glaube ich, ein sehr guter Indikator. Nichtsdestotrotz musst du schon drauf gucken auch, dass die Kunden natürlich auch den Nutzen spüren. Also da gibt es ja auch die bekannte Frage, wie traurig als Kunde wärst du denn, wenn wir das Produkt morgen einfach wegnehmen würden? Das ist so eine ganz gute Frage. Muss man das nicht immer direkt so den Kunden stellen? Gibt ja auch diverse Metriken wie Net Promoter Score, wie wahrscheinlich würden Sie die Software Ihren Freunden weiterempfehlen. Das zeigt schon, wenn die Kunden da sehr positiv gestimmt sind, dass das Produkt auch nachhaltig Probleme löst und nachhaltig Nutzen stiftet und dann auch die Kunden dauerhaft bei dir bleiben, gerade in so einem Abo-Modell wie bei uns. Dann merkst du, hey, die Kundenakquisition funktioniert, neue Kunden bekomme ich skaliert, die Kunden bleiben da, lassen dauerhaft jeden Monat Geld da, jedes Jahr Geld da. Dann hast du, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Product-Market-Fit und dann geht es, glaube ich, wirklich um Skalierung.
kam dann irgendwann auch die Phase, wo ihr ein bisschen genauer auf dieses Thema, wir hatten das ja gerade, Liquiditätsmanagement, also wie eng habt ihr eure Zahlen im Blick momentan und auch im Griff?
Ja, also mittlerweile ist man nicht mehr ganz so klein und haben noch eine große Verantwortung für unsere Kunden, für unsere und Mitarbeitende bei uns. Das heißt schon, wir machen gewisse Forecasts täglich, ja, monatliches Reporting auf Cash-Ebene, auf Umsatzebene, auf Kostenebene und natürlich eine ganze Finanzabteilung und eine Datenabteilung. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so vergleichbar mit das, was wir damals gemacht haben. Damals war das schon ein Stück weit noch Management bei Bankaccount, weil wir einfach natürlich auch, wir haben gebootstrapped, ne? Wir haben aus eigenen Mitteln finanziert und haben einfach geguckt, hey, wie viel Geld können wir ausgeben und haben das schon sehr stark auf Kante genäht. Aber spätestens, wenn du dann, aber war natürlich auch, war eine Nullnummer, ne? Also wir haben das Geld, wir haben nicht geburnt, nicht mehr Geld ausgegeben, als wir hatten, weil es einfach nicht möglich war. Sobald du dann natürlich einmal in eine Luxussituation kommst, dass du Geld, also mehr Geld ausgeben kannst, als du eingenommen hast, dann, glaube ich, wird ein richtiges Cashflow-Management sehr wichtig, dass du diese Cash-Burn, also die Ausgaben sauber managst und auch einen gewissen Forecast machst über eine gewisse Dauer, dass du sicherstellen kannst, dass du hier nicht in die Bredouille kommst und tatsächlich irgendwann out of cash läufst. Das ist, glaube ich, super essentiell. Das kann Excel sein, das kann einmal in der Woche hinsetzen und den Bankaccount mit den Einnahmen matchen, manuell. Oder halt natürlich dann noch besser irgendwann eine professionelle Software wie Archicap oder auch andere Modelle natürlich verwenden dafür.
Geld gut einsetzen, ne? Und viele Dinge haben ja gut funktioniert bei euch, bei Room ja auch. Kannst du uns aber vielleicht einmal einen Blick hinter die Kulissen, wo habt ihr Geld verbrannt? Einfach mal so, weil im Endeffekt, es geht ja, es ist nie eine Richtung, ne? Also, ja. Oder zumindest nicht immer die Richtung aufwärts. Und es klingt jetzt alles hier ganz, ganz easy und so weiter, aber das Thema Geld verbrennen. Habt ihr sowas gehabt und wo?
Nee, wir haben eigentlich jeden Cent super effektiv ausgegeben. Natürlich nicht. Es hat angefangen natürlich schon auch auf Themen gesetzt, die da nicht funktioniert haben. Also am Anfang auch ziemlich lange in das Thema Warenwirtschaft, Projektmanagement, Selfdesk entwickelt, was faktisch nicht aufgegangen ist. Entwicklungsressourcen verschwendet, das ist wahrscheinlich sogar die teuerste Ressource mittlerweile. Wir haben tatsächlich auch Themen vorangetrieben, das Partnergeschäft, White-Label-Geschäft vorangetrieben, was nicht funktioniert hat. Da hast du Leute, hast du Stellen dran gehabt, was nicht funktioniert hat. Und im Marketing natürlich auch. Also dass er immer wieder viele Experimente fahren. Und TV zum Beispiel hat auch schon, oder funktioniert nach wie vor für uns wirklich sehr gut. Aber wir haben auch da noch schon zu viel Geld ausgegeben, was man effektiver hätte einsetzen können. Und er kann auch Internationalisierungsversuche unternommen. Also ich glaube, die Liste ist lang und die Liste ist auch wichtig, dass sie lang ist, weil man muss ja auch wissen, was nicht funktioniert und damit man weiß, was funktioniert. Wichtig ist nur da, glaube ich, dass du diese Fehler A nur einmal machst und B daraus lernst und auch nicht zu viel aufs Spiel setzt. Also man kann ja mittlerweile so viel sehr schlank testen und validieren, bevor ich jetzt irgendwie ein ganzes Team draufsetze oder Leute dafür einstelle oder tatsächlich auch direkt internationalisiere. Da kann man so viel testen mittlerweile. Und ich glaube, das ist da einen smarten Weg zu finden, um eben nicht dann unnötig, also Unmengen an Geld zu verbrennen pro Initiative. Das ist, glaube ich, nachher entscheidend.
Das ist, glaube ich, ein wertvoller Hinweis. Und auch schnell zu adjustieren und auch eben dann zu sagen, okay, klappt nicht, next. Hans, das Thema Teamaufbau. Wir hatten darüber auch im Vorfeld gesprochen. Ihr habt da einen relativ spannenden Weg verfolgt, fand ich. Vielleicht kannst du uns da, ihr habt da zum Beispiel auch ab einem bestimmten Zeitpunkt einen CFO extern eingestellt. Wie habt ihr es hinbekommen, dieses Thema zweite Führungsebene, gutes Management aufzubauen, damit dann im Prinzip die Skalierung, die personelle Skalierung ganz gut funktioniert und das Team stets in die gleiche Richtung läuft und ein gutes Management ist und du dich nicht um alles kümmern musst?
Ich glaube, der Schlüssel war hier an der Stelle relativ früh, sich zu fokussieren, dass ich Mitarbeiter gesucht habe, sehr, sehr picky war, die Gespräche sehr ausführlich geführt habe, immer geschaut habe, wer hat das Zeug dazu, später auch eine Führungskraft zu sein, also in Lead zu gehen. Und ich meine jetzt nicht Führungskraft im alten Sinne, sondern eben eher Mentoring-mäßig dann auch seine Leute potenziell unterstützt. Wer hat das Zeug dazu? Wer kann gut reden? Wer kann vermitteln? Wer kann fachlich wie inhaltlich und auch empathisch vorwärts gehen? Und da haben wir sehr geschaut, wen finden wir? Und ich versucht, die Leute auch sehr stark zu entwickeln. Auch bevor der große Entwicklungssprung bei uns kam und unsere Zahlen wie verrückt nach oben gegangen sind. Also ich glaube, so die ersten 10, 20 Mitarbeiter, da waren wir schon extrem drauf bedacht zu schauen, wer passt und wer kann später sowas auch leiten. Ich habe das relativ viel bei Unternehmen gesehen, wo ich als Consultant drin war, wo dann irgendeiner aus dem Team, der bei drei nicht schnell genug auf dem Baum war, zur Führungskraft gemacht wurde und dann versucht wurde, mit Schulung und Training das in Leute reinzupressen. Aber die Illusion muss ich nehmen. Es gibt einfach Leute, die sind dafür besser geeignet und andere, die sind dafür nicht ganz perfekt geeignet. Man kann dann mit Schulung natürlich Dinge abrunden, aber es gehört auch ein bisschen Wesen dazu, wie man sich mitteilt. Und das haben wir sehr früh gut gehabt. Natürlich, wie wir es beim Fabian schon gehört haben, ganz am Anfang wissen alle, in welche Richtung sie laufen, es funktioniert und ein Startup arbeitet extrem schnell und mit der Skalierung werden ja Prozesse auch langsamer, teilweise größer, aber teilweise langsamer. Und da war ich sehr glücklich, dass ich schon die Leute hatte, die dann Stück für Stück, zum Beispiel die Übernahme von der 3D-Abteilung, das heißt, die Leute, die bei uns 3D-Design und entwickeln, dass das klar war, wer übernimmt das, wer übernimmt die Softwareentwicklung, wer übernimmt das Marketing, wer übernimmt das Thema Buchhaltung. Also, dass diese ganzen Themen sich aufgeteilt haben und ich die nicht extern besetzen musste und da viel über Mentoring und Coaching mit den Mitarbeitern gemacht habe und dann erst Stück für Stück so eine Position, wie wir es gerade gehört haben, wie beispielsweise ein CFO, sowas hat man nicht unbedingt im Unternehmen, wäre auch verrückt, wer dann vielleicht noch Startup-Erfahrung hat. Das heißt, den sucht man dann schon mal extern oder einen VP International, der schon auf dem ganzen internationalen Markt Firmen skaliert hat. Also den habe ich natürlich auch nicht im Team gehabt. Aber ansonsten war das eigentlich der Schlüssel, da sehr picky zu sein. Und wir sind ja innerhalb von ein bisschen mehr als einem Jahr fast um 100 Mitarbeiter gewachsen, von 30 auf 130. Und das ging tatsächlich nur, weil die richtigen Leute mehr oder minder schon da waren und weil auch unsere People and Culture Abteilung, die Head of People and Culture, da auch einen wahnsinnig empathischen Job beim Onboarding gemacht hat.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Niklas, wo müsst ihr dann entweder bei Portfoliofirmen oder auch bei anderen Firmen, die du so siehst, besonders Unterstützung leisten? Oder wo würdest du sagen, da geht immer irgendwas schief oder da tun sie sich besonders schwer, um dann auch wiederum quasi zu sagen, hey, ein bisschen mehr darauf achten, dann klappt es auch besser. Also was sind so die größten oder die häufigsten Fehler, die gemacht werden, die du so siehst in der Praxis?
Ja, ich glaube, bei uns ist das ein besonderes Modell, weil wir ja ein kleiner Fonds sind, ausschließlich privat finanziert und nur 2 bis 3 Investments pro Jahr machen. Wir haben aber ein relativ großes Team von fast 15 Leuten. Das heißt, wir sind schon sehr operativ in den Unternehmen tätig. Nichtsdestotrotz müssen wir halt sehr genau gucken, wo investieren wir unsere Zeit, weil das Modell hat auch sehr viel Risiko, weil wir eben in kürzer Zeit sehr viel Zeit in Unternehmen investieren. Das heißt, wir müssen genau identifizieren, was sind die größten Hebel. Und in der Tat, was jetzt auch schon häufiger genannt wurde, ist People halt der größte Hebel. Du kannst unsere Zeit wird auch nur besonders effektiv, wenn wir die richtigen Leute, und da stimme ich auch Fabian vor allem ganz zu, die richtigen Leute an den richtigen Stellen in den Unternehmen ihre Chance geben, wo sie exzellent sind. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach manchmal. Und da muss man auch, finde ich, richtigen Punkt von Hans, sehr empathisch gucken, was für ein Personality-Type hast du da, in welche Rolle passt der eigentlich? Ist das überhaupt eine Führungskraft? Ist das ein Manager? Ist das vielleicht ein guter Executor, der in einer kleinen Abteilung einfach funktioniert? Will der oder die große Abteilung aufbauen? Also es ist crazy, wie viel Vielfalt es da gibt. Und das wird immer bunter, umso größer die Unternehmen werden. Und es wird auch immer mehr Personality getrieben und immer auch Emotionen. Also Menschen sind alles, ja, wir haben alle Emotionen und das muss auch alles adressiert werden. Und am Anfang ist es noch so, du hast irgendwie vielleicht 5 bis 10 Leute, das sind irgendwie die Hälfte von uns Gründer, die leben ihr ganzes Leben für dieses Unternehmen. Aber du wächst halt und wirst ein Arbeitgeber wo Leute einen Job machen, wo sie drin happy sind und wo es jeden Monat irgendwie auch Geld gibt für. Und das, also das ändert sich einfach alles und deswegen auf der People-Seite stecken wir extrem viel Kapazität rein. Wir recruiten selber mit, bauen Pipelines mit auf für die Leute, die geheiert werden sollen, interviewen Leute mit, stecken auch sehr viel Zeit in den Aufbau der HR-Abteilung ein. Also eins der ersten Hires ist meistens eine Recruiting-Position, um da einfach genügend Kapazität drauf zu bekommen. Und dann aber auch Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Und in 12 bis 18 Monaten ändert sich meistens so viel. Und die Person, die von 12 Monaten vielleicht noch die richtige war für diesen Job, ändert sich auch. Und das ist einfach eine konstante Aufgabe. Und da versuchen wir sehr viel Mehrwert zu bieten. Weil das ehrlicherweise, um zum Thema zurückzukommen, das ist der größte Skalierungseffekt. Wir helfen auch teilweise auf Design-Themen, Product-Themen, Sales-Themen. Nur das Ganze skaliert nur, wenn das Personen übernehmen, die das 24/7 jetzt mal extrem gesagt machen und danach denken. Das könnten wir ja gar nicht abbilden. Das heißt, People ist eigentlich der Hebel da zur Skalierbarkeit.
Also im Umkehrschluss aber auch das größte Defizit, was vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen wird.
Ja, aber ich glaube, wir versuchen früh Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich glaube auch, dass das Jobprofil des Gründers sich halt ändert. Und du einfach nicht nur ein Produkt baust, sondern auch viel Zeit auf Hiring halt verwendest. Das vielleicht am Anfang noch nicht so in deinem Kopf drin, wie wichtig das ist. Und da zu unterstützen, ist sicherlich eins der ersten Aufgaben.
Stichworte, die ja auch am Anfang gefallen sind, Prozesse, Strukturen, Organisation, auch Steuerung ist ja so ein Thema. Und was häufig oder ich glaube gerade in den letzten 1 bis 2 Jahren sehr stark Trend war dieses Thema OKRs, also wie setze ich Ziele, was gebe ich vor, wer macht eigentlich die Ziele, machen die Teams das selbst, gibt es ein Unternehmensziel? Helen, ihr seid ja auch ein sehr großes Unternehmen. Vielleicht kannst du uns mal Einblick geben, wie wird bei euch gesteuert? Also welche Ziele hast du? Setzt du die selber? Wo kommen die her? Wie wird das bei euch gemacht?
Ja, klar. Genau, also vielleicht ganz kurz so zum Hintergrund, was ist AgiCup eigentlich für eine Company? Also wir sind vor einigen Jahren in Frankreich gegründet worden, sind also original französisch, sind dann nach Deutschland expandiert und sind mittlerweile, soweit ich weiß, ungefähr 600 Leute, also schon relativ gut und breit aufgestellt. Mittlerweile, ich glaube, in fünf Ländern vertreten, über EU quasi gestreut. Und wir haben natürlich, ne, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich auch Ziele, gerade auch Umsatzziele, weil wir auch ein Hypergrowth-Startup waren, das auch weiterhin bleiben wollen, auch in der neuen Marktposition. Und natürlich, Umsatz ist das, was uns treibt, was unsere Skalierung eben ausmacht. Aber auf der anderen Seite natürlich gerade jetzt in der neuen Marktsituation ist unser eigenes Produkt, ne, alles was Liquidität angeht, eben auch für uns super relevant geworden. Also so Themen wie Burn Rate, wie was haben wir noch für eine Runway, weil auch wir natürlich finanziert sind für uns genauso wichtig wie für unsere Kunden. Das heißt, auch danach steuern wir und das kommt, ne, im Moment bin ich zum Beispiel stark im Sales eingebunden, kommt bis zum Sales natürlich auch an, sodass wir natürlich schon gucken, dass wir jetzt anders Kunden akquirieren als vorher. Also es ist natürlich schon umsatzgetrieben, ist glaube ich unser erstes Ziel, dass wir über die komplette Company setzen. Nichtsdestotrotz ist alles, was Kosten angeht, für uns jetzt natürlich genauso relevant wie für alle anderen Unternehmen auch. Und gerade dadurch, dass es unser Home-Turf ist, das Thema Liquidität, spielt das für uns natürlich auch immer eine Rolle.
Fabian, ihr habt OKRs eingesetzt. Zufrieden damit? Lohnenswert oder mittlerweile wieder abgeschafft?
Also wir haben es tatsächlich 3 oder 4 Mal eingeführt, aber jetzt das letzte Mal war es was dauerhaft erfolgreich, sagen wir es mal so. Nachdem wir unsere Strategie nochmal neu definiert haben, verfeinert haben, dann gesagt, hey, wir brauchen irgendwie ein Instrument, um die ganze Organisation darauf auszurichten. Am Anfang individuelle OKRs eingeführt, das war aber auch nicht ganz so erfolgreich. Oder das war schon teilweise erfolgreich, hat aber nicht überall gepasst und hat auch nicht den Fokus geschaffen, weil dann wieder jeder plötzlich sich OKRs definiert hat aber nicht die richtige Verbindung zur Strategie gebracht und haben uns jetzt vor einem Jahr dazu entschieden, die OKRs ganz bewusst nur auf Company-Ebene auszurufen, erstmal, und dann tatsächlich auch top-down zu sagen, hey, das sind die Company-OKRs, aktuell haben wir 2 OKRs, das eine ist eben Produkt, also aktuell sogar beide OKRs sind Produkt, und dann brechen wir das runter auf die notwendigen Team-OKRs, die darauf einzahlen sollen. Das ist der erste Schritt. Und dann überlegen wir noch, zusätzlich, okay, welche Team-OKRs können wir noch setzen, um auf die langfristige Strategie, die jetzt nicht die nächsten 12 Monate super relevant ist, also Nummer 1 Prio ist. Aber die Teams, die dann eben nicht auf diese Nummer 1 Prio einzahlen können, wie die anderen Teams schon mal an anderen Prioritäten arbeiten können. Das hat uns jetzt letztendlich dann die Trade-off-Entscheidung, ne, wenn ich jetzt operatives Tagesgeschäft habe, noch ein strategisches Thema habe, dann auch geliefert, ohne dass ich sage, okay, wenn es Company-OKR ist und da sind wirklich nur 2, das ist absolute Nummer 1 Prio. Und da haben wir wirklich diese Trade-off-Entscheidung darauf ableiten können. Das ist dann nachher, glaube ich, auch ein ganz guter Gradmesser für den Erfolg von OKRs. Nicht alles, also OKR ist auch ein sehr starkes Bottom-up-Instrument, aber nachher, wenn du dir wirklich über den Fokus bewusst geworden ist, dann, glaube ich, sollte es schon auch, sag ich mal, jetzt nicht top-down über eine Hierarchiemacht in die Organisation gedrückt werden, sondern letztendlich über eine Sinnmacht, indem man sagt, hey, ja, das aligned die Organisation hinter diesem gemeinsamen Sinn.
Ich glaube, die zwei Begriffe können wir zum Thema Skalierung auch noch hinzupacken, also Fokus und Priorisierung. Hans, wie macht ihr Fokus oder wie stellt ihr Fokus und Priorisierung sicher?
Wir haben generell sehr, sehr transparenten Umgang mit nahezu allen bei uns im Unternehmen, haben monatliche Team-Meetings, wo wirklich alle 130 Mitarbeiter irgendwie drin sind, also virtuell. Und ansonsten Weekly Updates, wo jeder Teamlead ein Video aufnimmt und das teilt, was in seiner Abteilung passiert ist in der Woche und das auch mit allen Mitarbeitern des Unternehmens teilt. Und die Leads gucken das aber verbindlich untereinander und tauschen sich aus. Das ist erstmal extrem wichtig, um so einen Sync der gemeinsamen Unternehmensziele herzustellen und auch zu verstehen, was machen die eigentlich die einzelnen Units und wie tragen die zum Gesamtunternehmensziel bei. Das hat eigentlich alles verändert, als ich das eingeführt habe vor so roundabout einem Jahr. Das hat extrem geholfen. Plötzlich war ein Verständnis füreinander da. Die Dinge gingen viel mehr Hand in Hand und es wurde viel mehr gemeinsam dran gearbeitet. Ja, warum will der denn das von mir? Wurde plötzlich beantwortet. Dann arbeiten wir viel mit Zielvereinbarungen. Das kommt natürlich sehr stark aus den Sales. Da ist das ja normal. Zielvereinbarung und Incentivierung. Das haben wir aber mittlerweile auch auf mehr Abteilungen ausgerollt, aber nicht auf die Einzelpersonen, sondern typischerweise aufs Team. Und dann zu sagen, euer Ziel ist, dieses oder jenes zu erreichen. Und entsprechend haben wir dann eben auch eine Bonusvereinbarung daran geknüpft. Und das funktioniert auch gut. Dann ist neben dem Erfolg, den man so hat, das Ganze auch monetär nochmal spürbar.
Wobei das, glaube ich, noch ein Riesenthema ist, wie Mitarbeiter monetär incentiviert sind. Hohes Fixum versus hohe Bonusmöglichkeiten. Yes. Aber das machen wir mal bei einem weiteren Webinar um Mitarbeiterbeteiligungsgeschichten und so weiter. Wir sind gut in der Zeit. Ja? Leider nähern wir uns schon fast dem Ende. Bevor wir jetzt die Fragerunde starten und ich gleich die Fragen reingereicht bekomme, würde ich Helen ganz kurz die Möglichkeit geben, da wir haben ja über das Thema Liquiditätsmanagement gesprochen, Cashmanagement, kurz vorzustellen, wie Agicap da hilft. Und in der Zeit bereitet mein Team die Fragen auf, die ich euch dann gleich nochmal hier in die Runde werfe. Helen, the floor is yours.
Vielen Dank dir. Genau, ihr müsstet jetzt eigentlich meinen Bildschirm sehen können und damit auch schon so den ersten Blick in unser Tool werfen können. Genau, ich denke, es ist am einfachsten zu erklären, anhand einfach, wenn man einfach mal selber reinschaut. Was macht Agicap eigentlich? Ja? Also was wir im Prinzip machen, ist, wir bündeln 3 Inputdaten, die, glaube ich, jedes Unternehmen nutzt. Das sind zum einen die Banktransaktionen, also was zahle ich, was bekomme ich auf meiner Bank oder auch über PayPal, also alle Transaktionen, die ich habe. Was für Rechnungen sind bei mir offen, was für Rechnungen habe ich rausgeschickt und sind noch Zahlungsfristen offen. Und das Weitere sind alle Buchhaltungsdaten, ne? Also zum Beispiel, was aus Helpdesk kommt, zum Beispiel an Partner auch von uns. Und das alles bündel ich eben in unserer Software zum Beispiel. Das kann ich auch genauso gut zum Beispiel in einem Excel machen. Je größer man wird, desto mehr macht es Sinn, das Ganze zu professionalisieren. In Agicap ist zum Beispiel eine Lösung dafür. Und dann sieht man eben in einem übersichtlichen Dashboard hier sehr gut, was habe ich für Planwerte, was habe ich mir für Ziele gesetzt. Das wäre zum Beispiel jetzt hier so ein Balken, ja, was habe ich mir für Ziele gesetzt, was davon habe ich schon erreicht und was Beträge sind noch offen. Und es gibt mir einfach eine sehr gute Transparenz darüber, wo ich diesen Monat stehe, aber genauso auch für die zukünftigen Monate, auch für die vergangenen Monate und gibt mir eine sehr gute Übersicht, wie ich liquiditätstechnisch gerade aktuell stehe. Und ein weiterer Punkt, den ich immer sehr gern betone, wir haben eben auch über Skalierung gesprochen, ich hatte vorhin auch schon mal erwähnt, das bedeutet auch immer, alle Investments, die ich tätige, sind immer Liquiditätsimplikationen, die es mit sich trägt. Da macht es eben sehr viel Sinn, dann eben auch so ein Tool zu nutzen, um das einfach mal darzustellen, ja, einfach mal ein Szenario zu betrachten. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter anstelle oder wenn ich eine neue Maschine kaufe, in ein neues Land expandiere, was für Kosten kommen da auf mich zu? Das bietet das Tool eben auch, indem ich einfach ein neues Szenario erstelle, kleine Änderungen vornehme. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einfach eine außergewöhnliche Belastung. Ich kaufe zum Beispiel eine Maschine zusätzlich. Man sieht, die Kurve verändert sich und ich kann das eben auch vergleichen mit meinem bisherigen Status quo. Kann also sehen, was für eine Auswirkung haben meine Entscheidungen auf meine Cash-Situation und kann da eben ganz flexibel anpassen. Ich glaube, der größte Vorteil ist einfach, dass das Ganze super automatisch funktioniert. Ich muss keine Daten mehr vom Bankkonto übertragen, keine Rechnung irgendwo eintippen. Das Ganze wird automatisch zusammengeführt. Ich habe immer den Überblick, tagesaktuell, mir passieren keine Fehler und ich kann eben solide Entscheidungen treffen. Ich glaube, das sind so die größten Vorteile, die sich mir als Unternehmer einfach bieten, durch zum Beispiel Agicap.
Dann starten wir jetzt direkt mit der Frage-Antwort-Runde. Das erste Thema ist quasi das Gegenteil von die Skalierung erfolgt erfolgreich, sondern Skalierung funktioniert irgendwie nicht. Niklas, weil die Frage dann an dich, an die Investorenrichtung ging, wenn das sich abzeichnet bei einem Startup, dass ihr auch investiert seid zum Beispiel, ne, dass irgendwie die Skalierung nicht funktioniert. Wie verhaltet ihr euch als Investoren? Gebt ihr eine zweite Chance? Geht ihr ganz schnell raus? Helft ihr da irgendwie nochmal ein Pivot hinzubekommen? Wie geht ihr damit um?
Also es ist natürlich eine schwierige Situation. Ich glaube, wir haben, ich kenne jetzt keine Statistik, aber uns im Portfolio sind, glaube ich, wirklich extrem wenige Unternehmen überhaupt insolvent gegangen. Weil wir eigentlich nicht so einen Approach haben, 1 von 10 muss funktionieren und die schießen wir dann in die Höhe, sondern eher einen soliden Ansatz. Nichtsdestotrotz gibt es ja Gründe dahinter, warum es nicht gut funktioniert. Ich glaube, das ist dann einfach die gemeinsame Aufgabe, das mit dem Team herauszufinden und sich da wirklich reinzubuddeln. Was sind die Herausforderungen? Ist das produktseitig, ist das salesseitig, was sind die Root Cause sozusagen, warum was nicht funktioniert. Da gibt es dann, glaube ich, verschiedene Outcomes. Also manchmal ist das Outcome auch, das Produkt findet keinen Markt. Das gibt es sicherlich auch. Und dann muss man sich überlegen, okay, kann man das hinkriegen? Oder sind es eher operative Themen, dass wir einfach zu wenig Gas auf Sales gegeben haben oder unser Marketing einfach schlecht ausgesteuert haben? So, und wenn es da eine erklärbare Basis gibt, dann gibt es darauf basierend auch wieder ein neues Finanzierungsplan, wo man sich dann angucken muss, okay, wie lange dauert das, bis man das gefixt kriegt, was für einen Impact hat das, und wir versuchen da ja recht objektiv dann einen Plan zu entwickeln. Manchmal heißt das auch, dass das Team vielleicht kleiner werden muss, dass wir weniger aggressiv hiren muss und dass wir dann, glaube ich, obwohl man am Anfang mit einer sehr großen Ambition natürlich startet, das Problem halt wieder in kleinere Phasen herunterbricht und sagt, okay, what's next in den nächsten 6 Monaten, was müssen wir erreichen? Wenn man das dann schafft, dann kann man dann auch wieder größer denken und sagen, okay, was sind die größten Schritte, um wieder in so eine Skalierung reinzukommen? Ja, so versuchen wir das anzugehen.
Eine weitere Frage geht in eine ähnliche Richtung. Fabian, ihr habt ja sehr viel Investorengeld eingesammelt. Das heißt, da stehen die Investoren bestimmt auch sehr immer neugierig jeden Monat, um zu sehen, wie läuft's denn eigentlich, und regelmäßige Meetings. Wie gehst du, und das zielt dann eben in eine ähnliche Richtung, wie gehst du quasi dann mit den Investoren um, wenn es eben auch mal nicht so läuft? Wie kommuniziert ihr? Oder kommunizierst du dann lieber gar nicht? Oder und damit gleich auch die Frage verbunden, was würdest du empfehlen, ne, wenn es halt mal nicht läuft, wie du dann, wie man mit Investoren dann umgeht, die eigentlich warten, dass jeden Monat es vorwärts geht, enormes Wachstum und so weiter und so fort. Und die Ziele, die man ja am Anfang in der Finanzierungsrunde schön aufgemalt hat, dann auch am besten auch übertroffen werden. Also was tust du, wenn es nicht läuft?
Ja, ich glaube, auch da haben wir schon den Fehler gemacht, den man nicht machen sollte, auf jeden Fall. Nach der ersten Finanzierungsrunde hat definitiv ein Vertriebskanal nicht so funktioniert, auf den wir alle sehr viel Hoffnung hatten. Das heißt, die Erwartungen wurden ordentlich gedämpft. Und wir haben das natürlich dann verheimlicht, oder was verheimlicht ist übertrieben, aber halt uns dafür geschämt und irgendwie zurückgehalten. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut, weil man muss auch mal ganz klar sagen, wenn ein Investor als Gesellschafter bei dir an Bord ist, dann sitzt man im gleichen Boot. Und das Thema ist erstmal durch, sagen wir es mal so. Also da kommt man auch nicht so einfach raus, ne, Niklas, sondern man ist da wirklich mitgefangen, mitgehangen. Und glaube ich, genauso muss man als Partner umgehen, offen, ehrlich, transparent. Glaube ich, auch klar sagen, wo es wirklich gerade nicht gut läuft und wo die Erwartungen definitiv nicht erreicht werden. Und dann, glaube ich, auch die Ursache aufzeigen, wenn möglich auch schon der Plan nach vorne, um das zu korrigieren. Das ist, glaube ich, gut, aber muss man auch ehrlich sein, das kann man nicht immer sofort liefern. Das ist auch, glaube ich, in Ordnung. Es sollte auch nicht die Erwartung von jedem Investor sein, dass man sofort den Plan wieder nach vorne hat, sondern ich habe dann auch gemeinsam den Plan entwickelt. Aber ich glaube, Transparenz, eine gute und klare Kommunikation und dann aber auch Erwartungsmanagement. Also mittlerweile haben wir auch gelernt, wenn dann auch jetzt gerade die Kapitalmärkte da draußen werden unruhiger, die Makrolage, die gesamtwirtschaftliche Lage wird unruhiger, deutlich unruhiger. Und auch in solchen Phasen musst du dich natürlich auf das fokussieren, was wichtig ist. Und die einen oder anderen Investoren werden dann auch vielleicht ein bisschen unruhiger und wollen dann vielleicht ein bisschen mehr wissen. Und ich glaube, dann aber auch klar zu sagen, hey, wir müssen uns auf das und das fokussieren. Und ja, wir können gerne über das Thema später reden, aber vielleicht jetzt gerade nicht. Und dann, das versteht eigentlich auch jeder, wenn man das klar darlegt und sich dann auch wirklich aufs Business fokussiert, auf seine Hausaufgaben fokussiert und dann gemeinsam nach vorne blickt, weil letztendlich gewinnt keiner einen Preis für ein tolles Investoren-Reporting, vielleicht wenn du mal an der Börse bist, oder tolles Investoren-Management, sondern du gewinnst nachher Preise, wenn du ein erfolgreiches und tolles Unternehmen baust. Und das geht halt auch, du brauchst auch manchmal Ruhe, um, sage ich mal, auch durch schwierige Zeiten durchzunavigieren. Das kann man das, glaube ich, allgemein sagen, auch für solche Phasen wie jetzt gerade. Aber ich glaube, da einfach einen ehrlichen und klaren Austausch und auch mal klare Worte helfen da immer.
Eine Frage zielt auf das ab, was Niklas kurz angesprochen hatte. Das Profil des Gründers respektive dann CEOs ändert sich im Verlauf dieser Start-up- und Skalierungsphase. Die Frage an Hans und an Fabian, wie hat sich das denn für euch verändert? Also auch gerade das, was ihr so macht, tagtäglich im Vergleich zu dem, was ihr so am Anfang gemacht habt. Ne? Niklas, ich glaube, du hattest vorhin gesagt, viel mehr Zeit geht aufs Recruiting dann, also der CEO eigentlich als der Chef-Recruiter. Hans, vielleicht kannst du starten. Wie hat sich so dein Arbeitsalltag eigentlich verändert im Rahmen dieser Wachstumsphase?
Ja, du bist am Anfang viel, viel dichter am Produkt zum einen dran, also zumindest wenn derjenige bist, der es entwickelt hat und sich ausgedacht hat. Das verschiebt sich über die Zeit. Du musst abgeben und du musst anderen die Möglichkeit geben, das Produkt mitzugestalten. Du musst ja das ein Stück weit lernen, loszulassen und zuzuschauen, dass andere auch durchaus mal Fehler machen, loslassen und das entwickeln lassen. Und zum anderen verschiebt sich das ein Stück weit eine Zeit lang Richtung Recruiting sehr, sehr stark. Mittlerweile sind wir so aufgestellt, dass ich das auch wenig mache, nur noch in den Top-Positionen. Aber am Anfang, ich glaube, die ersten 50 Mitarbeiter, die habe ich auf jeden Fall eingestellt irgendwie. Und das war auch gut so, weil du dadurch eine DNA hinbekommst. Und dann verschiebt sich das natürlich stärker in noch viel mehr Richtung Business Development, Financials eine Zeit lang. Aber auch das bewegt sich. Ne? Eine Zeit lang habe ich das ganze Financials-Thema mitgemacht. Und dann hast du jemanden, der CFO wird und dann auch diesen Teil wieder übernehmen kann. Das heißt, du bist eigentlich einmal der Visionär, der bestimmte Sachen teilt, aber zum anderen auch ein bisschen der Lenker in die verschiedenen Richtungen, der eben dann den letzten Kontakt zu den Investoren hat, zu den ganz, ganz großen Kunden, wo du dich mal zeigst, aber vor allen Dingen auch in unserem Bereich zumindest die Thought Leadership übernimmt und sagt, hey, ich gehe raus und erkläre, wie in unserem Fall, was das Metaverse ist.
Fabian, bist du noch hin und wieder im Unternehmen oder schwebst du als Satellit drumherum und
wieder beim Vorstandseckbüro, genau. nee, natürlich nicht. Ja, aber entwickeln darf ich auch nicht mehr. Also das muss man auch ehrlich sein. Die Rolle ändert sich ja schon permanent. Aber und klar ist man ein Stück weit irgendwie Aushängeschild für alle Kolleginnen und Kollegen bei Cevdesk und natürlich auch draußen. Und der Rolle muss man auch gerecht werden. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber dann auch immer wieder, also ich glaube, zumindest was mir geholfen hat persönlich, macht schon aus, sich immer wieder in neue Themen reinstürzen zu können, wenn du keine Ahnung davon hast. Also am Anfang waren wir Entwickler beide, Marco und ich. Einer musste halt irgendwie Vertrieb machen, dann haben wir das gemacht. Dann hab ich da reingefuchst. Irgendwann haben wir Leute gebraucht, dann haben wir Recruiting gemacht. Und dann aber auch immer den Grat, also den richtigen Spagat zu finden, wenn der Moment richtig ist, Leute zu finden, die das besser können als du. Also ja, mir macht es auch Spaß, neue Dinge zu lernen, mich da reinzufuchsen, aber dann auch wieder loszulassen und sagen, hey, okay, jetzt brauche ich ein CFO, jetzt brauche ich ein EP-Product, jetzt brauche ich einen Recruiter, jetzt brauche ich Also es gab alles zur richtigen Phase, aber gleichzeitig auch immer wieder demütig zu sein und sagen, hey, okay, ich kann das nicht, ich weiß das nicht, aber ich suche mir jetzt die Leute, die das können und lerne das von denen und fuchse mich dann das Thema rein. Das bringt, glaube ich, schon einiges und nach wie vor auch bei strategischen Entscheidungen oder jetzt auch neuen Themen, die jetzt immer wieder aufpoppen natürlich. Das ist, glaube ich, vielleicht ein Talent, vielleicht aber auch einfach so eine gewisse Demutshaltung und eine gewisse Wissbegierde und Antrieb, irgendwas Großes und Bedeutendes zu bauen, was dann, glaube ich, dann immer wieder so die Rolle auch verändern lässt. In der Komfortzone drin, also sind wir ehrlich, das Unternehmen ändert sich wahrscheinlich alle 12 Monate ein Stück weit radikal und damit auch die Rolle der Geschäftsführung oder des C-Levels. Und das ist, glaube ich, schon entscheidend. Also auch jetzt wieder, ne, das ist einfach eine andere Marktphase wie vor 12 Monaten. Da musst du anders planen. Plötzlich ist Cashflow deutlich wichtiger als vielleicht auch Wachstum. Darauf einzustellen und dann auch schnell das Unternehmen darauf auszurichten, effektiv und trotzdem dann weiterhin den Sinn hochzuhalten, das ist, glaube ich, danach auch in solchen Zeiten wichtig ist.
Ein gutes Stichwort, wir kommen gleich auf so eine Ausblicksrunde, glaube ich. Also Skalierung, quo vadis in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Vielleicht noch bei Niklas kurz die Nachfrage bei diesem Thema CEO. Musstet ihr schon austauschen, weil ein CEO eben nicht loslassen konnte, eben nicht der Rolle mehr gewachsen war, die er quasi im Gründerteam innehatte und dann aber mit wachsender Mitarbeiterzahl da einfach nicht mehr der Richtige war?
Ja, also wir würden da nicht reingreifen. Also und wir sind jetzt kein Investor, der reingreift und sagt, ob welche Leute austauscht. Ich glaube, das, was wir machen, ist, glaube ich, in einer Due Diligence Phase schon sehr offen einfach darüber zu sprechen, wo sind die Herausforderungen, die so ein Team halt hat und wo sind manche gut und manche schlecht. Und das ist auch ganz normal. Kein Team ist komplett, also wir investieren ja sehr früh in so einer frühen Phase. Und ich glaube, wo wir darauf achten, dann ist ein sehr hohes Level an Reflexion, was Gründer halt über sich selber denken, wie sie die Situation einschätzen, wie das Unternehmen sich entwickeln sollte. Und wir merken, dass da genügend Reflexion über sich selber da ist, auch Flexibilität, sich anzupassen und zu überlegen, wie baue ich das, auch in gewisser Weise nicht zu viel Ego vorhanden ist, dann sind das, glaube ich, gute Kriterien, um gut zusammenzuarbeiten generell. Würden wir reingreifen? Nein, das würden wir nicht machen. Haben wir das schon öfter erlebt? Ja, also in ganz vielen Unternehmen von den Lilium, das ist ja auch öffentlich jetzt, wo Daniel nicht mehr CEO der Company ist, bis hin zu bei AirUp, die sich einen Co-CEO mit dazugeholt haben, weil es eben ein sehr junges Gründungsteam noch war. Also da gibt es eine Menge an Beispielen. Ich habe da super Respekt vor. Also ich glaube, das ist ein super starkes Signal. Und am Ende die richtigen Entscheidungen fürs Unternehmen zu treffen, ist dann was wirklich anders ist als vielleicht noch in den ersten Tagen. Wir unterstützen das, aber immer halt mit der richtigen Art und Weise, weil am Ende müssen die Leute auch happy sein damit, was sie jeden Tag machen und dann gucken, dass man die beste Entscheidung für sein Unternehmen trifft.
Dann machen wir eine kurze Abschlussrunde für jeden nochmal mit den zwei Komponenten. Vielleicht nochmal einen Tipp, den ihr gerne mitgeben möchtet an alle, die uns zuschauen. Darauf achtet bei eurer Skalierung. Und B, auch so ein bisschen, okay, was erwartet ihr von den oder in den nächsten Monaten? Was werden da besondere Herausforderungen für die Unternehmen sein? Wie wird sich vielleicht auch das Thema Skalierung da verändern? Starten wir mit Helen.
Gerne. Also ich glaube, es ist ganz klar, welchen Tipp ich mitgeben muss, ne? Und es ist eigentlich, glaube ich, egal, ob man das mit einem Tool macht, mit Excel auf dem Papier, managed by Kontostand, ne, was Fabian eben gesagt hat. Ich glaube, es ist egal, wie man es macht. Ich glaube, wichtig ist, dass man Cash im Blick behält, ganz klar. Während der Skalierung eigentlich genauso wie sonst auch, aber besonders eigentlich während der Skalierungsphase. Das ist, glaube ich, was ich auf jeden Fall mitgeben würde. Und es ist eigentlich egal, wie man es macht. Hauptsache, man macht's.
Vielen Dank. Fabian.
Wir haben jetzt ganz viel über so die Hard Facts auch heute über Skalierung gesprochen, was da notwendig ist und auch Team, was, glaube ich, jetzt gerade Niklas auch schon angesprochen hat, wirklich auf sich selber auch ein Stück weit zu achten. Also als Gründer immer wieder in die Reflexion oder Gründerin in die Reflexion zu gehen, verstehen, hey, wo stehe ich, was kann ich nicht und ehrlich mit sich selbst und ehrlich mit dem, was das Unternehmen braucht zu sein und gleichzeitig aber auch, sag ich mal, auf die mentale Gesundheit zu achten, weil es ist ein wahnsinnig anstrengender Job einfach, das glaube ich, braucht man nicht verheimlichen. Und da, es ist halt kein Sprint, sondern meist ein Marathon. dann langfristig die Energie und auch die Motivation so aufrechtzuerhalten, ist schon auch eine Kunst. Das, glaube ich, würde ich gerne jedem mitgeben. Was sind denn die Herausforderungen nach vorne? Ja, ich glaube, also die Marktphase, die jetzt kommt oder die gerade da ist, die setzt natürlich auch so die kleinen Unternehmen unter Druck. Und ich glaube, das ist einfach eine andere Art, wie du das Unternehmen steuern musst und wie du auch, sag ich mal, auf den Markt reagierst. Das ist nicht dramatisch schlechter, für manche natürlich schon. Ne? Da muss man schon auch fair sein, wer jetzt wirklich viel Geld ausgibt und da jetzt irgendwie hart dagegen ziegeln muss. Das tut dann schon auch mal sehr weh. Aber ich glaube, da auch mit offenen Ohren und Augen rauszugehen, ist es natürlich auch für viele eine Chance. Ne? In solchen Marktphasen sind viele Unternehmen gegründet worden und viele sind dann auch daraus, weil nach jedem Sturm kommt auch wieder Sonnenschein. Wenn du da gut aufgestellt bist, kannst dann nachher wirklich, sag ich mal, mit dem allgemeinen Aufwärtstrend, Digitalisierung geht ja weiter und Cloud geht weiter und auch Cloud-Buchhaltung und Cash-Management in der Cloud wird wichtiger denn je wahrscheinlich. Wenn du da richtig aufgestellt bist, kannst du dieses Marktmomentum dann auch, sag ich mal, den Schwung, der wieder herausgeht, mitnutzen.
Mhm. Hans, deine Einschätzung. Aber vielleicht auch nochmal, da ihr in den USA seid und da ja auch in den letzten Jahren Trump, jetzt nicht mehr Trump, aber irgendwie doch noch und vielleicht wieder. Wenn du das mal alles in einen Topf packst, freue ich mich auf deine Antwort jetzt und Einschätzung.
Also für Skalierung kann ich auch nur nochmal zusammenfassen, was wir, glaube ich, alle schon festgehalten haben. Geht ganz viel über die richtigen Menschen. Das hohe Ziel, Leading by Culture, also die richtige Unternehmenskultur aufzubauen, die richtigen Leute an seiner Seite zu haben, Werte zu teilen und nicht Untertanen zu haben, sondern Mitstreitern, gemeinsames Ziel zu haben und einfach auf die Ideen auch von den Mitarbeitern zu hören. Also das ist für Skalierung das Allerwichtigste. Was ich erwarte, das ist relativ spannend, weil neben der aktuellen wirtschaftlichen Situation in der Welt ist das Thema Metaverse ziemlich gehypt, auch wenn das nur mal so geht. Das heißt, viele Großunternehmen beschäftigen sich damit und gerade der Step in die USA und auch die Unterstützung und das Partnern mit den großen Unternehmen dort ist natürlich total spannend, die in aller Regel, um den Seitenblick zu Trump zu machen, ziemlich liberal eingestellt sind in der Tech-Branche. Also wenn man Leute wettanhören will, dann bin ich da auf jeden Fall gut aufgehoben. Ich glaube, da ist trotzdem wahnsinnige Aufbruchstimmung, auch gerade in den USA, bei denen die, ich sag mal, wenn man dort auf die Spritpreise guckt und wir denken, dass es sind die Preise gestiegen, das hat ja bei denen immer noch keinen Effekt, weil die Preise extrem niedrig sind. Das heißt, auch in den USA ist das nicht so wahnsinnig angekommen oder nicht so stark. Ich glaube, ich darf gespannt sein wegen der speziellen Branche, in der wir unterwegs sind, wo einfach unglaublich viel Bewegung drin ist und irgendwie jeden Tag 500 neue Türen aufgehen. Das ist eigentlich eher das Verrückte, sich nicht ablenken zu lassen, zu sagen, okay, was von den 5 Opportunitäten, die heute auf den Tisch geploppt sind, sind denn die vielversprechendsten, um sich da zu fokussieren?
Niklas, dann bleibt dir das Schlusswort. Vielleicht zusätzlich noch mal eine Einschätzung, wie es so mit dem Venture Capital Markt in den nächsten 1-2 Jahren weitergeht. Sind die Portemonnaies, werden die langsam geschlossen? Für wen werden die im Zweifel geschlossen? Also wir haben ja in Berlin schon die ersten Entlassungswellen gehabt bei größeren Startups. Was glaubst du da?
Ja, wurde schon viel gesagt, ich versuche nochmal zu ergänzen. Die großen Megatrends bleiben, ne? Also die großen Herausforderungen, die gelöst werden müssen, sind da. Beispiel Klimaschutz, der sozusagen ja so ein bisschen unter Corona vielleicht sogar gelitten hat und jetzt wieder relevanter wird. Ich finde es Wahnsinn, jeden Tag, wenn ich meinen LinkedIn aufmache, kommt irgendwie ein neuer Climate Tech Fund, der irgendwie geraced wird. Was uns sehr, sehr positiv stimmt, weil ich glaube, das ist langfristig vielleicht spannend, wenn Venture Capital auch wieder mehr in solche Dinge investiert wird, die unseren Planeten wirklich besser machen und die großen Herausforderungen lösen. Die unmittelbar, ich glaube, da kann man jetzt auch nicht drum herum reden, werden die nächsten 12, 18 Monate, wer weiß das, werden wahrscheinlich ruckelig werden. Deswegen müssen auch wir mit unseren Unternehmen halt anpassen, was jetzt gemacht werden muss in kurzer Zeit. Aber langfristig sind wir total positiv. Und es gibt immer noch auch eine Menge großer Funds, die in 2021, 2020 alle geraced haben, die teilweise auf Milliarden von Kapital sitzen, die auch wieder investieren wollen. Das heißt, mega Opportunity am Markt. Ich glaube, es wird ein Bewusstsein kommen für große Probleme, die gelöst werden. Das Geld wird auch vorhanden sein. Und kurzfristig muss man da jetzt halt durchnavigieren.
Dann drücken wir allen die Daumen. Ich möchte mich nochmal explizit bei euch bedanken für die spannenden Impulse, für die Diskussion. Helen, Hans, Niklas, Fabian, vielen Dank. Auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, über LinkedIn kann sich jeder auch bei euch quasi nochmal melden, wenn es Fragen gibt, Anknüpfungspunkte, ihr steht da bestimmt zur Verfügung. Auch bei uns gerne melden, auch gerne Feedback zu dem Webinar an redaktion@top50startups.de. Schreibt uns gerne, was ihr gerne hören wollt. Und insofern hoffe ich, alle dann auch wiederzusehen beim nächsten Webinar. Vielen Dank nochmal und eine erfolgreiche Woche und toi 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 bei den, ja, nicht so ganz, oder sagen wir bei den ruckligen Zeiten, durch die wir jetzt ja schon alle gemeinsam ein Stück weit gegangen sind, die aber definitiv auf jeden Fall in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich weniger werden oder aufhören. Insofern toi 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 und viel Erfolg.
Das war unser zweites Lunch-Webinar, exklusiv für euch hier zum Nachhören im Podcast. Ihr findet das Webinar auch in kompletter Form zum Nachschauen auf unserer Plattform top50startups.de. Den Link gibt's in den Shownotes. Dort könnt ihr euch auch für die nächsten Webinare, die im Herbst dann anstehen, anmelden. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir gehen in eine kurze Sommerpause. Die nächste Folge hört ihr dann am 3.8. um 17 Uhr. Mit Ende der Sommerpause rebranden wir auch den Podcast-Kanal. Der Kanal wird dann heißen Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Vielen Dank. Ich freue mich auf das Ende der Sommerpause und bis bald.
Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen, besuche uns auf passionforbusiness.de.